Einen wunderschönen guten Tageszeit nach Wahl bitte hier einfügen, liebe GhoulInnen. Mein Name ist Mathis Penkert-Hennig. Bei mir ist mein Hetero-Lebenspartner Andreas Wolf.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Andreas, wir trinken heute ein Heißgetränk nach Wahl. Ich habe tatsächlich wieder zum Tee gefunden. Kein Hipster-Tee aus der French Press, auch wenn mein Cousin mir mal eine geschenkt hat und ich das schon leckerer fand. Aber praktikabler sind ja doch Teebeutel. Ich habe mich ein wenig von imperialistischer Aspartan-Brause verabschiedet und bin mehr dazu übergegangen.
Was für einen Beutel hast du heute in deinem heißen Wasser hängen? Das klingt sehr falsch.
Schwarzen Discounter-Tee.
Ja, guck mal, ich habe Kräutertee.
So.
Auch Discounter. Aber geht bei mir immer. Kräuter oder Pfefferminz sind meine Go-To-Tees.
Auf einen Discounter-Tee ist also der Titel der heutigen Folge.
Schön, schön. Ja, machen wir so, machen wir so.
Ja, nachdem wir uns für Halloween ja wund gelesen haben und euch eine der umfangreichsten Folgen seit langer Zeit in Starbesetzung kredenzt haben beim letzten Mal, wollten wir euch diese Woche nicht ganz ohne Lebenszeichen von uns vom Haken lassen. Andreas und ich haben es geschafft, zwei Titel, die uns beide interessierten, gemeinsam zu lesen und die wir nun miteinander besprechen und euch vorstellen können.
Jawohl.
Beide sind aus dem Splitter Verlag und der erste Titel ist tatsächlich von einem von Andreas Lieblingsautoren, den ich auch sehr schätze, aber zu dem du eine noch engere Bindung hast und wirklich alles von ihm liest. Die Rede ist natürlich von
Die Trollbrücke von Neil Gaiman und gezeichnet von Colleen Doran. Wir beide hatten, glaube ich, auch Snowglass Apples von den beiden besprochen, oder?
Ja, sensationell.
Ja, und für der Comic Talk habe ich den anderen Titel besprochen, der aber später rausgekommen ist. Ohne Furcht und Tadel.
So hieß er. Ja, genau. Den habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, habe ich jetzt aber auch wieder auf der Agenda, nachdem ich gesehen, genau da habe ich im Anhang auch gesehen, dass der Band auch von beiden ist.
Ja, ein tolles Kreativteam, finde ich.
Ja.
Die es wirklich schaffen, die Sachen gut zu Papier zu bringen. Es gab vor kurzem noch ein Kickstarter von Good Omens, Gute Omen im Deutschen, ein ursprünglicher Roman von Terry Pratchett und Neil Gaiman zusammengeschrieben.
Mhm.
Und da ist die Serie gekommen und jetzt gibt es eine Graphic Novel, die Colleen Doran dazu macht.
Oh.
Und da konnte ich mich auch nicht zurückhalten und habe da sofort unterstützt.
Auf Basis der Verfilmung, also auch mit den Gesichtern der Schauspieler oder eine eigene Interpretation?
Nee, es sah schon sehr nach, also eine Mischung, würde ich sagen, eine Mischung.
Okay.
Die Preview-Seiten sehen so ein bisschen nach einer Mischung aus, aus ein bisschen eigene Interpretation, aber die Schauspieler spielen da auf jeden Fall mit rein. Aber ich freue mich da schon drauf, weil ich glaube, Mitte nächsten Jahres kommen, wie es bei Kickstarter so ist, ist es dann hoffentlich Ende nächsten Jahres da. aber ich bin gespannt, ich freue mich. Und man merkt, glaube ich, auch schon meine Begeisterung und auch deine für das Kreativteam. Und
ja,
das ist bei Die Trollbrücke bei mir nicht abgerissen.
Nein, auf gar keinen Fall. Eher im Gegenteil.
Ja. Inhaltlich ist es, glaube ich, eigentlich relativ leicht abgerissen. Wir lernen Jack kennen, ein 7-jähriger Junge, der irgendwie auf dem Dorf groß wird und in seiner freien Zeit durch die Wälder und Wiesen rund um sein Dorf streift. Wie schreibt er gefühlt? Ich bin gefühlt 100 Meilen gelaufen. Das werden es nicht sein, aber er erkundet so seine Gegend. Und eines Tages kommt er zu einer Brücke, unter der ein Troll haust. Und dieser Troll droht ihm an, sein Leben zu fressen, was mich beim ersten Mal lesen sehr irritiert hat.
Absolut.
Und die beiden machen aber einen Deal. Jack kommt aus der Nummer raus, indem er ihm anbietet, dass er wiederkommt, wenn er mehr Lebenserfahrung hat, weil sich das doch dann für den Troll viel mehr lohnen würde. Und der Troll geht darauf ein. Und die beiden gehen wieder getrennter Wege. Aber Jacks Leben führt ihn noch ein paar Mal an die Brücke, in unter verschiedensten Situationen, wo er sich dann wieder vielleicht von dem Troll lösen muss oder neue Deals mit ihm aushandeln muss. Und ob ihm das gelingt oder nicht und was die Deals sind, das erfährt man in dieser Geschichte. Genau. Hab ich was Wichtiges vergessen?
Nein, das ist sehr, sehr treffend zusammengefasst. Ich fand es sehr, sehr intensiv zu lesen. Also wir haben erstmal am Anfang sehr, sehr lange inneren Monolog des Jungen. Übersetzt übrigens von Gerlinde Althoff, was völlig zu Recht auch ein Hinweis auf dem Titelbild wert war.
Ja, absolut.
Und wo man also sehr mit an die Hand genommen wird bei dieser kindlichen Entdeckungsreise. Und wenn man den Stil von Frau Doran beschreiben möchte, ist es von der Anatomie, von den Gesichtern, von der Darstellung her häufig naturalistisch, hat aber durch die Konturen, die mit, ich würde sagen Buntstiften, das ist immer so ein Buntstift-Aquarell-Mix, aber immer noch mit Konturen, die kräftig genug sind, dass es als Comic durchgeht, aber schon ins Malerische immer wieder gehen. Also sehr weiche Farbübergänge und sehr, sehr plastisch. Aber alles hat dabei immer so eine märchenhaft verklärte Ästhetik, die in modernen Comics, wenn die digital gemacht werden, häufig durch so Airbrush-Weichzeichnungen gemacht werden.
Das heißt, die du so gut leiden kannst, ja.
Genau, die ich so gut leiden kann. Und man sieht halt hier, dass es offensichtlich eine Affenarbeit ist. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das nicht digital entstanden ist.
Ja, bin ich mir auch.
Und also ich habe kein Making-of gesehen, ich habe kein Interview mit ihr gelesen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das analog entstanden ist oder absolut meisterhaft digital. Vielleicht ein Mix mit einer leichten Retusche hinterher. Und also der Zusammenhang aus diesem inneren Monolog, der vom Kind an losgeht und diesem Genießen, diesem Verschmelzen mit der Natur und diese Optik, ziehen unglaublich tief rein. Und es gibt dann die ein oder andere dezent verstörende Szene. Also wenn der Troll das erste Mal auftaucht, ist das auch so. Es wird auch explizit, es ist eine gewisse sexuelle Spannung auch da in einigen Szenen, aber nicht so explizit und so mit dem Holzhammer, wie es bei Snowglass Apples war. Der tatsächlich sehr schockierend war, wo wir auch eine Triggerwarnung ausgegeben haben. Aber es ist trotz, also die ersten 10, 15 Seiten dachte ich, vielleicht lese ich das später nochmal mit dem Jungen.
Ja, das erledigt sich dann schnell, glaube ich.
Es relativierte sich dann, genau. Ich finde es sensationell. Es ist trotz seines übersichtlichen Umfangs, ist vermutlich ursprünglich eine Kurzgeschichte gewesen, wie so oft bei Gamern. Es sind 62 Comicseiten und ist eine sehr, sehr tragische und intensive Parabel eigentlich auf das Erwachsenwerden und auch auf da, also das ist jetzt eine Interpretationssache. Interpretationen machen wir sonst nicht, aber ich glaube, hier können wir es mal versuchen, weil es den Reiz ausmacht. Aber das wäre ein Spoiler, ne?
Ja, würd ich, glaube ich, nicht machen. Aber ich glaube, der Hinweis, hier geht es viel um Interpretation.
Ja.
Also das ist, ich glaube, da findet jeder seinen eigenen Weg mit umzugehen mit der Geschichte. Aber ich glaube, jeder findet auch etwas, was auf sein Leben passt.
Ja,
Was ich zum Anfang noch dazu sagen möchte, neben den Bildern und dem inneren Monolog war es für mich auf jeden Fall so, dass ich mich in dem Jungen sehr wiedergefunden habe. Ich bin halt auf dem Dorf groß geworden. Hinter unserem Haus war eine große Wiese. Dahinter war für mich ein Wald. Heute weiß ich es. Es ist eine Ansammlung von Bäumen. Und ich habe mich genauso gefühlt, als ich als Kind unterwegs war.
Ja.
Also ich konnte in alle Richtungen unseres Dorf laufen. Überall waren immer Felder. Es ging ewig geradeaus, da kam nichts mehr und das haben wir auch gemacht als Kinder. Entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad einfach in irgendeine Richtung zu gehen, irgendwelche Baumhäuser bauen. Und genau diesen Flair, finde ich, den schafft er auch am Anfang schaffen sie komplett auf diese Seiten zu bannen. Das hat mich nochmal mehr reingezogen in das Ganze.
Ja, eins, zwei sehr tragische Wendungen, Gestaltung, top-notch. Also ich wüsste nicht, wie man das grafisch eindrucksvoller präsentieren sollte. starkes Buch.
Geht mir auch so. Ich fand das Cover ein bisschen seltsam gewählt, ehrlicherweise. Ich glaube, da würde ich habe auch keine bessere Idee für ein anderes, aber das fand ich ein bisschen schade. Es sieht ein bisschen aus wie ein Kinderbuch. Lasst euch gesagt sein, das ist es nicht. Also das.
Aber ich glaube, das ist die Absicht hinter dem Cover. Also ich glaube, exakt der Eindruck, den ich hatte, nach den ersten 10, 15 Seiten, oh, das ist ja schön, das zieht einen so rein und hat diese Reinheit, dieses Kindliche, das kann ich bestimmt gut mit meinem Kind lesen. Ich glaube ja, das Cover soll dich bereits schon auf diese falsche Fährte führen. Ich glaube, das ist Teil der Naseführung.
Ja, durchaus möglich. Könnt ihr mir nur vorstellen, dass das einige Leute vom Kauf abhält. Das fände ich schade, weil ich finde, die Geschichte ist durchaus lesenswert und die sollte man, das kann man sich durchaus mal ins Regal stellen.
Absolut. Also im Gegensatz zu dir finde ich Neil Gaiman klasse und nicht anbetungswürdig. Aber die Sachen, die er mit Colleen Doran gemacht hat, möchte ich alle haben.
Ja, guck mal, da ist doch eine Aussage.
Ja.
Unser zweiter Spieltertitel bringt einen alten Bekannten von uns zurück. Malcolm Max von Peter Manningen und Ingo Römling. Mit Ingo haben wir hier ja mal ein sehr ausführliches Interview geführt. Die Episode 71 müsste das, glaube ich, sein.
Ja.
71? Ha, guck mal. Genau, wer also Hintergrundinformationen zu Malcolm Max, wie entsteht ein Comic bei Ingo, er ist nämlich der Zeichner des Ganzen, wie arbeitet er so, wer das wissen möchte, sollte da unbedingt mal reinhören. Und ansonsten haben wir jetzt schon den 6. Band der Reihe, Der Kannibale von London. Und eigentlich...
Beachtlich.
Ja, absolut beachtlich und der Titel verrät auch schon relativ viel, denn in London geht ein Kannibale umher, der... Wie heißt es? Leichte Frauen ermordet. Und Malcolm Max wird engagiert, diesen Fall zu lösen, wo die Frauen hin sind. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Handlungsstränge wir eingehen wollen. Ich guck mal eben was. Ich muss mal in den Klappentext überfliegen. Nicht, dass wir etwas vorwegnehmen.
Ich glaube, was man vorwegnehmen kann, weil es auch auf den ersten 5, 6 Seiten ersichtlich wird, ist also im Laufe dieser Abenteuer von Malcolm Max und Charisma und den anderen erweitert sich dieses Roster aus obskuren Figuren ja immer mehr. Und da kommen irgendwann die Mädchen dazu, die diese exotische Tänzerin, die dabei Dimensionsreisende ist. Und auf einen großen Teil dieser Entourage ist ein Kopfgeld ausgesetzt worden. Und irgendwelche außerdimensionalen Kreaturen sind jetzt also auf der Jagd nach Malcolm und seinen Freunden und wollen den nachstellen, wollen die umbringen. Man weiß zu Beginn nicht so richtig, wieso. Es scheint aber in Zusammenhang zu stehen mit den Fällen von Verschwinden und von Kannibalismus.
Jawohl, genau. Und in bekannter Manier arbeitet sich Malcolm Max dann mit seiner Gefährtin, Assistentin Charisma quasi dadurch. Und man verfolgt sie so ein bisschen durch das viktorianische London derzeit.
Ja.
Und mir hat es wieder super gefallen. Ich mag ja die Ära für Geschichten total gerne. Ich mag das, die Kombination mit dem Übernatürlichen und genau das kriegt man hier auch wieder. Mhm. Ich mochte den Blick so ein bisschen in die eher dreckigen Seiten von London. Hat mir super gefallen. Also ich bin wirklich durchgeflogen durch den Band. Obwohl durchgeflogen bei Malcolm Max ja immer halb gelogen ist, denn er ist ja für einen Comic schon sehr, sehr textlastig.
Ja.
Aber trotzdem habe ich mich einmal hingesetzt und es dann gelesen am Stück. Und hat mich auch sehr gefesselt.
Ich hatte auch sehr große Freude daran und habe es auch an einem Stück und sehr schnell verschlungen. Und habe es diesmal etwas analytischer mir angeschaut als die letzten Male. Weil ich habe zwei Sachen gemerkt. Ich habe anfangs, ich war schon immer ein sehr großer Fan von Ingos Bildern. Ich habe anfangs aber meine Schwierigkeiten mit Malcolm Max gehabt. Das hatte, glaube ich, viel mit meiner Erwartungshaltung zu tun. Wir haben hier schon öfter darüber gesprochen, dass wir eher amerikanisch als europäisch sozialisiert sind, was Comiclesen angeht. Und ich habe mich mal ein paar Sachen gefragt. Es gibt quasi keine Splash-Pages, sondern du hast es immer sehr sequenziell. Du hast meistens relativ viele Bilder pro Seite, die natürlich so eine Geschichte schneller voranbringen, wo du häufiger Szenen, Perspektivwechsel unterbringen kannst. Und das ist etwas, was ich nicht gewohnt war. Ich habe anfangs auch tatsächlich für stilistisch schwierig gehalten, als ich die ersten Bände gelesen habe, dass man teilweise eine hochgestochene, altertümliche Sprache, also quasi so eine Emulation von diesem viktorianischen Englisch, das ist ja ursprünglich auf Deutsch verfasst worden, der Text, mit teilweise sehr saloppen Worten, gerade wenn's lustig werden soll. Also das war manchmal für mich ein vermeintlich stilistisch schwieriger Ansatz. Ich kann dir jetzt keine genaue
Ich weiß sehr gut, was du meinst.
Das ist gut, wenn rüberkommt. Und ich mochte das anfangs nicht, habe aber jetzt beim Lesen des inzwischen sechsten Bandes, der ein offenes Ende hat, so viel können wir schon sagen, also es ist der erste Teil einer fortlaufenden Geschichte oder einer mindestens zwei Kapitel umfassenden Geschichte, und habe währenddessen gemerkt, dass ich das inzwischen stilprägend, besonders und sehr sympathisch finde.
Ich glaube aber auch, und ich habe gestern noch mal in den ersten Teil reingeguckt, es ist eleganter geworden.
Das mag sein, dass man da
fließt ein bisschen besser. Ja, genau, es fließt ein bisschen besser gegenseitig über. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, denn ich habe es als sehr positiv in diesem Band wahrgenommen. Wir haben uns da schon öfter drüber unterhalten, ich glaube aber nicht am Mikrofon, dass wir das beide zumindest gewöhnungsbedürftig und schwierig fanden. Ähnlich wie ich die Captions, die ersten zwei Bände, immer schwierig fand, dass man immer so einen Erzähler mit dabei hat, der einem nochmal mehr Informationen mit an die Hand gibt.
Es ist sehr hörspielig.
Genau, es ist sehr hörspielig, passt aber auch so ein bisschen in diese Pulp-Ecke, in der es sich ja wiederfindet.
Ja.
Und ich finde gerade die Dialoge sind nochmal wieder ein Level besser geworden. Und man hat halt einfach das Gefühl, dass das Kreativteam immer weiter zusammenrückt und auch immer besser zusammenarbeitet, finde ich.
Absolut. Ich finde tatsächlich auch, wenn Ingo in dem ersten Buch schon wirklich sehr, 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 sehr stark als Zeichner war, finde ich, dass man auch da einen Fortschritt sieht. Ich finde, dass in den ersten Bänden war das Zusammenspiel von Farbe und Konturen noch ein anderes. Das war nicht schlechter, aber das hier wirkt jetzt insgesamt, mir fällt ein bisschen schwer gerade den Finger drauf. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also dass im Grunde die Konturen sich jetzt besser einfügen, dass es weniger aufgesetzt aussieht.
Ja, es passt auch besser mit den Hintergründen zusammen. Ich glaube, manchmal verwendet er auch so ein paar Tricks. Da sieht man ja wie so Lichtquellen hinter den Figuren. Dann heben die sich nicht ganz so stark ab.
Ja. Genau das ist es. Also der erste Comicband war 2013 und da war der Ingo schon ein fantastischer Zeichner, was Gesichter, Proportionen und so, was die handwerklichen Grundlagen angeht. Aber da ist ein technischer Fortschritt in der Art und Weise, wie die Bilder miteinander funktionieren und wie die komponiert wurden. Den glaube ich zu sehen.
Ja.
Und tatsächlich, es ist ja deshalb hörspielig, weil es ursprünglich eine Hörspielreihe war, falls das noch nicht klar ist.
Ja, genau, es ist ja daraus erwachsen.
Genau.
Und ich könnte mir vorstellen, also ich kenne natürlich die Hintergründe nicht, was die Skripte angeht, aber dass sich auch die Skripte am Anfang mehr ein Hörspiel waren und sich mittlerweile auch mehr Richtung Comic bewegen. Und es deswegen vielleicht auch ein als Comicleser stimmigeres Gesamtbild am Ende gibt. Auch wenn es am Anfang schon super war, aber jetzt einfach noch stimmiger ist.
Auch denkbar, ja. Wobei ich sagen muss, dass es ja immer noch dieses theatralisch-erzählerische, was ein Hörspiel hat, auch mit Captions, sagtest du ja gerade, also Beschreibungen, was passiert hier gerade, ist ja etwas, was in einem visuellen Medium gar nicht so notwendig ist, wie in einem akustischen. Und wo, was aber trotzdem diesen Stil, der auch viel dadurch lebt, dass es eigentlich zwischen allen Hauptcharakteren so humoristische Spannungen gibt, so Insider-Gags, so Frotzeleien, Provokationen. Das ist etwas, was es auch, ich glaube, es ging vielen so, die den ersten Malcolm Max-Band in die Hand genommen haben, dass sie dahinter etwas viel Hellboyigeres erwartet haben, etwas sehr viel Ernsteres und Dramatischeres.
Ja, durchaus möglich.
Und das ist das, was ich vorhin mit Erwartungshaltung meinte. Die hatte ich am Anfang und fand das wirklich guten, wirklich kompetenten Comic, wo die Bilder mir von Anfang an sensationell gefallen haben. Ich die Figuren auch sympathisch fand. Aber ich hatte halt mit etwas viel Ernsterem, Düstererem gerechnet. Und mittlerweile, wo ich darauf eingestellt bin und weiß, was mich erwartet, weiß ich das auch viel mehr als Tugenden zu schätzen und verstehe ich den eigenen Charakter der Reihe viel besser.
Ja, gehe ich komplett mit, geht mir genauso. Kann ich sehr nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich würde Malcolm X immer noch empfehlen, gerade mit den Worten, wenn man weiß, wie man da rangeht. Man sollte dann aber auch bei der 1 starten für die Leute, die es noch nicht gelesen haben.
Unbedingt, weil es sehr viele Charaktere sind und auch wenn ja sehr, sehr europäisch albenüblich, wenn die Geschichten nicht so wie jetzt, und wir hatten, glaube ich, schon mal einen Zweiteiler, müsste ich nochmal nachdenken. Ich
glaube, ja,
die letzten 4 und die 5 waren verbunden. Genau. Ja, genau. Aber es ist schon episodisch eigentlich, aber es wird vorausgesetzt, dass man die Charaktere und ihre Beziehungen zueinander kennt. Also die werden nicht neu vorgestellt, neu eingeführt, neu erklärt, wie es in Spielfilmreihen zum Beispiel vielleicht der Fall wäre.
Genau, genau. Sag mal, hast du eigentlich jemals das Spin-off gelesen?
Nein. Und weil die Mädchen mich besonders gut unterhalten haben im Kannibalen von London, also ja. Das waren die heimlichen Stars, fand ich, muss ich die Fälle von Emmeline und Miranda Finch, Der kopflose Reiter und weitere kuriose Geschichten auf jeden Fall nachholen.
Ja, geht mir genauso. Und dann lass uns darüber auch nochmal sprechen. Denn mich würde jetzt natürlich interessieren, da sind andere Zeichner drin. Wie funktioniert das mit denen? Und vielleicht kommen wir da nochmal so ein bisschen mehr auf die Schliche, wo sich was getan hat.
Aber ich sehe es richtig, dass wir beide gedacht haben, ach ja, Malcolm Max, das fand ich ganz nett. Da gucke ich jetzt noch mal rein. Das hat mich ja bis jetzt immer gut unterhalten und sieht ganz toll aus, weil ich die Bilder vom Ingo mag. Uns das eigentlich viel besser gefallen hat, als wir erwartet haben und wir jetzt dazu gefunden haben.
Ja, geht mir auf jeden Fall so, dass ich noch mal mehr hooked bin und auch hoffe. Ingo, wenn du das hier hörst, nächster Band, ne? Also sieh zu, ich möchte wissen, wie es weitergeht.
Die Erwartungen sind jetzt hoch.
Ja, die riesig. Riesig sind die Erwartungen. Ich will keinen Druck aufbauen, aber sie sind wirklich riesig.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der nächste Band ein viktorianisches Setting haben wird.
Gucken wir mal. Ja. Was mir ein bisschen das Genick bricht, ist, dass ich rausgefunden habe, dass es eine Malcolm Max limitierte Sonderedition gab.
Ah, ja, vom 4.
Obwohl der erste Zyklus komplett drin ist.
Ja, das war beim Splitter-Jubiläum. Einer von diesen dicken Jubiläumsbänden.
Und die sind auch noch drin, ne? Ja, jetzt muss ich doch mal in den Comicläden mal irgendwann die Augen aufhalten. Schauen wir.
Die Einzelalben gibt's aber alle noch.
Ja, die Einzelalben gibt's alle.
Und soll ich dir was sagen? Wenn es ging mir m dass ich jetzt noch mal meine Sammlung überdacht habe. Ich bin aber tatsächlich so, das war ja so eine einmalige Sache, dass dieser Zyklus gemacht wurde, beziehungsweise es ist nicht fix, dass weitere Zyklen in ähnlicher Form aufgemacht werden. Und ich komme dann im Regal nicht drauf klar, wenn ich da den einen Sonderband stehen habe und danach die einzelnen Alben. Macht mich jetzt bei Black Set auch fertig. Ich habe diesen, genau.
Bei dir?
Ja.
Ja, ich sag's nur. Versteh ich komplett, ja. Ich finde an so Gesamtausgaben halt schön, die kann man auch mal gut verleihen, denn ich könnte mir vorstellen, dass Malcolm Max etwas ist, das ich auch anderen Menschen mal in die Hand geben kann, sagen kann, hier, lies da mal rein, auch wenn du sonst keine Comics liest.
Ja.
Und gefühlt ist es so, dass die Leute eher etwas lesen, wenn sie ein Buch haben, als wenn ich ihnen 5 oder 6 mitgebe.
Ja. Und ich finde, wirklich spannend, dass wir haben vorher überhaupt nicht drüber gesprochen. Unsere Absprache war, bis wir gerade gesprochen haben, war exakt. Wir lesen beide Malcolm Max den neuen und sprechen dann drüber. Ja. Und ich finde, also ich kann für mich sagen, dass ich die Serie bis jetzt gut und sympathisch fand. Und ich glaube, dass ich jetzt erst den Stil verstanden habe und jetzt erst richtig Fan davon bin.
Da schließe ich mich doch an. Und dann wollen wir mal für heute den Deckel drauf machen, denn wir haben jetzt Sonntagmittag und wollen beide zu unseren Familien, denke ich.
Absolut, das machen wir jetzt.
Super. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auf bald. Tschüssi.